In der heutigen Episode soll es um Fragen gehen, speziell um systemische Fragen und ganz speziell um Unterscheidungsfragen. Vielleicht hast du Unterscheidungsfragen noch nicht gehört und tatsächlich ist eine Unterscheidungsfrage eine Erfindung von mir. Sie ergibt sich aus der Bedeutung von Unterschieden im Systemischen, aus der Bedeutung des konstruktivistischen Gedankenansatzes und aus der Rolle des Beobachters. Die sich daraus ergebenden Unterscheidungsfragen können dir helfen, besser zu verstehen, wie deine Welt, aber insbesondere auch, wie die Welt der von dir Beobachteten funktioniert. Hallo und herzlich willkommen zu dieser spannenden Episode. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Wir alle kennen wahrscheinlich systemische Fragen. Systemische Fragen sind ein fixes Repertoire einer jeden systemischen Ausbildung und das ein oder andere Buch, der ein oder andere Artikel beschäftigt sich mit systemischen Fragen. Sofort fallen einem vielleicht Skalierungsfragen ein, aber auch sogenannte zirkuläre Fragen. Es gibt paradoxe Fragen, es gibt die berühmte Wunderfrage und verschiedene andere Fragestellungen, die sich als systemische Fragen zusammenfassen lassen. Die Unterscheidungsfrage gibt es so noch nicht und daher lohnt es sich, mal etwas detaillierter mit Unterscheidungen und den sich daraus ergebenden Fragemöglichkeiten zu beschäftigen. Ich halte eine Vorlesung an der Hochschule in Aalen zum Thema Systemtheorie und Konstruktivismus und auch in dieser Vorlesung ging es um die Bedeutung von Unterscheidungen. Denn wir wissen ja, laut Luhmann ist die Systemtheorie basierend auf dem Unterschied zwischen System und Umwelt. Ich muss also eine Unterscheidung treffen und dann eine Seite bezeichnen und die andere nicht. In der Vorlesung stand eine Flasche Wasser auf dem Tisch und ich fragte die Studierenden, was sie sehen. Und wenig verwunderlich sagten sie, da steht eine Flasche Wasser auf dem Tisch. Dass sie dazu in der Lage waren, diese Antwort zu geben, hat natürlich was mit ihrer Sozialisierung und mit dem zu tun, was sie gelernt haben. Denn zunächst einmal wussten sie ja irgendwann mal nicht, dass es eine Flasche Wasser ist, dass die auf dem Tisch steht, dass es zwei Unterscheidungen gibt und zwei dazu passende Bezeichnungen und dass es ein großes Commitment gibt, dass auch die anderen davon ausgehen würden, dass das eine Flasche Wasser ist, die auf dem Tisch steht. Die Studierenden haben also ohne groß darüber nachzudenken, Unterscheidungen getroffen. Sie haben die Flasche Wasser vom Rest der Umwelt unterschieden und auch den Tisch. Und sie haben gewusst, dass die Flasche Wasser auf dem Tisch stehend zwei verschiedene Sachen sind, die man unterscheiden muss. Das ist daher ganz spannend, weil man das so gelernt hat. Das heißt, erkenntnistheoretisch hat man unterschieden und eine Sache bezeichnet und dadurch hat man nach und nach gelernt, wie sich die Dinge unterscheiden und bezeichnen, sodass man sich durch die Verwendung dieser Bezeichnung mit anderen über diese Sachen austauschen kann. Niemand hat etwas anderes gesehen als eine Flasche Wasser auf dem Tisch. Das heißt, es gab ein großes Commitment. Es hätte ja auch andere Antwortmöglichkeiten geben können, aber in dem Fall gab es sie nicht. Das Spannende ist, dass von Glasersfeld mal in einer Veröffentlichung sagte, dass man ja zunächst mal auch nicht weiß, ob zum Beispiel die Flasche Wasser auf dem Tisch nicht mit dem Tisch verschmolzen ist. Ja, man sagte auch nicht, ich sehe eine Flasche Wasser, eine Tischplatte und Tischbeine, sondern der Tisch besteht aus der Tischplatte und den Tischbeinen. Das ist sozusagen eine Sache, die zusammengehört und die Flasche Wasser, die oben drauf steht, ist eine andere Sache, die halt normalerweise nicht da drauf gehört. Ja, aber das kann man nicht wissen. Denn unterscheiden kann man alles dreis, aber man hat es verschieden zusammengefasst und wiederum entsprechend als Gruppe bezeichnet, einzeln bezeichnet. Man hat Unterschiede gebildet und diese bezeichnet, genau so, wie es Luhmann als Nukleus der Systemtheorie definiert hat. Wir tun das laufend. Wir tun das laufend. Es ist sozusagen so in Fleisch und Blut übergegangen, dass wir uns darüber überhaupt keine Gedanken machen. Was tun wir damit, mit dieser Unterscheidung und der Bezeichnung? Ja, wir lernen zunächst einmal und später bringen wir diese Erkenntnisse auch in Kommunikation. Beides passiert und beides führt zur Erkenntnis. Wir konstruieren zunächst in unserem Kopf, dass es hier eine Flasche Wasser ist, die auf dem Tisch steht und später, wenn wir die Antwort geben, das ist eine Flasche Wasser, die auf dem Tisch steht, dann bringen wir diesen Gedanke ins soziale System ein. Jeweils eine Konstruktion. Erst ist das eine persönliche Konstruktion in unserem psychischen System, später ist es eine Konstruktion im sozialen System. Und es ist und bleibt eine Konstruktion, denn wie gesagt, man hätte auch andere Antworten geben können, oder wenn man nie gelernt hätte, dass das eine Ding ein Tisch ist und das andere eine Flasche Wasser, hätte man es ja auch nicht bezeichnen können und vielleicht hätte man dann auch nicht gewusst, dass es zwei verschiedene Dinge sind und hätte gesagt, das ist eine Flasche Wassertisch. Das heißt, wir haben Wirklichkeitskonstruktionen im psychischen System, im sozialen System. Nun kann man sich einen Fragenden vorstellen oder einen Beobachter, der den Beobachter beim Beobachten beobachtet. Und dieser Beobachter zweiter Ordnung, das wärst beispielsweise du. Du hinterfragst die Beobachtung des Beobachters mit den Unterscheidungsfragen. Und dabei lassen sich diverse Systematiken ableiten, die ich dir gern vorstellen möchte. Aber zunächst noch ein Gedanke. Ich habe hier ein statisches Beispiel gewählt, die Flasche Wasser auf dem Tisch. Das Ganze lässt sich natürlich auch in soziale und abstraktere Situationen transportieren, denn auch dort unterscheiden wir. Wir unterscheiden Projekte vom Rest der Organisation. Wir unterscheiden das Team A vom Team B. Wir unterscheiden Konflikte. Wir unterscheiden Rollen. Wir unterscheiden abstrakte Begriffe wie Strategien und solche Dinge beispielsweise. Das heißt also, auch hier können Unterschiede identifiziert werden und auch hier hätte man die Unterschiede immer anders treffen können, wie im Beispiel der statischen Sache erläutert. Das heißt, es geht nicht nur um statische Dinge oder sächliche Sachen, könnte man sagen, die unterschieden und bezeichnet werden, sondern es geht tatsächlich um alles, was unterschieden und bezeichnet werden muss, wenn wir Erkenntnisgewinn erzielen wollen. Und bei der Hinterfragung dieses Erkenntnisgewinns geht es darum, darauf hinzuweisen, dass es auch immer andere Unterscheidungen und/oder Bezeichnungen geben könnte, als die, die der Beobachter erster Ordnung gerade gemacht hat. Das heißt, der Lerneffekt, der Entwicklungseffekt beim Beobachter erster Ordnung liegt darin festzustellen, dass er viel mehr Möglichkeiten gehabt hätte, als er im Rahmen seiner Beobachtung letztendlich genutzt hat. Darauf hinzuweisen, damit die Möglichkeitenräume zu vergrößern, das ist die Idee dieser Unterscheidungsfragen. Einfach darauf hinzuweisen, dass es auch anders gegangen wäre. Andere Unterscheidungen wären möglich gewesen, andere Bezeichnungen wären möglich gewesen. Man hätte dann vielleicht andere Entscheidungen getroffen, wenn man anders unterschieden und bezeichnet hätte. Und diese Sensibilität lässt sich entwickeln und damit schaffe ich natürlich für den Beobachter erster Ordnung andere Lösungsräume. Und natürlich darf ich dieses Tool auch für mich selber verwenden, immer dann, wenn ich eine schnelle Unterscheidung treffe, eine schnelle Bezeichnung, eine klare Meinung ganz schnell getroffen habe, kann ich mich selbst reflektieren und mir Gedanken machen, was wäre denn noch möglich gewesen? Wie hätte ich es denn noch sehen können? Und kann mich selber, wenn man so möchte, als Beobachter zweiter Ordnung mit meinen eigenen Unterscheidungen der Beobachtung erster Ordnung konfrontieren. Denn wir kennen ja alle unsere Trigger, auf die wir schnell mal reinfallen. Das heißt, wir regen uns über irgendetwas auf und dann kann die vernünftige Stimme in uns fragen, warum hast du so unterschieden? Warum hast du dich jetzt darüber aufgeregt? Was hätte es denn noch für Möglichkeiten gegeben, dieses Problem, diese Situation zu unterscheiden oder und zu bezeichnen? Nun habe ich mir für meine Unterscheidungsfragen eine kleine Systematik überlegt, die ich dir gern noch mitgeben möchte. Und diese Systematik ist in letzter Konsequenz ein Quadrantenmodell, bestehend aus 4 Quadranten. Und nun möchte ich die Achsen mit dir gemeinsam beschriften. Auf der horizontalen, auf der waagerechten Ebene haben wir es mit statischen und dynamischen beobachteten Sachverhalten zu tun. Also unten steht statisch auf der linken Seite und dynamisch auf der rechten. In der Vertikale, auf der senkrechten Achse, steht Sache und Kontext. Das heißt, unten steht Sache, oben steht Kontext. Und aus diesen 4 Unterscheidungen ergeben sich jetzt 4 Quadranten, die ich gerne nochmal erläutern möchte. Unten links haben wir es also mit statischen Sachen zu tun. Unten rechts haben wir es mit dynamischen Sachen zu tun. Oben links haben wir es mit statischen Kontexten zu tun und oben rechts haben wir es mit dynamischen Kontexten zu tun. Und in jedem dieser Quadranten, die mir hier nur als kleine Hilfestellung dienen, um unterschiedliche Fragen zu konstruieren, in jedem dieser Quadranten lässt sich nun eine Frage formulieren. Und diese Fragen möchte ich dir gern vorlesen. Unten links, dort, wo statische Sachen hinterfragt werden, ist die Frage relativ simpel, nämlich, was hast du beobachtet? Was hast du beobachtet? ja, eine recht simple Frage, aber jetzt ist sozusagen der Beobachter erster Ordnung gefordert, mal darzulegen, was er beobachtet hat. Das heißt also, er zeigt seine Beobachtung der Welt und bietet damit Möglichkeiten, darüber nachzudenken. Man könnte die Frage stellen, warum hast du das beobachtet? Was hättest du denn noch beobachten können? Und so kann man in diesen Sachverhalt unten links hineinbohren, wenn man so möchte, mit weiterführenden Fragen. Also beispielsweise, hätte es auch andere Optionen gegeben, was du beobachten könntest? Hättest du andere Bezeichnungen verwenden können für das, was du beobachtet und bezeichnet hast? Das wären dann weiterführende Fragen im unteren linken Quadranten, wo es um die statische Sache geht. Unten rechts geht es um dynamische Sachen und eine typische Frage wäre, was hat sich verändert? Also Unterschiede im Zeitverlauf. Was hat sich verändert? Ja, wir stellen uns hier eine Zeitachse vor, T0 und T1. Es gibt eine Veränderung zwischendrin und der Beobachter schaut sich die Dynamik an, die Veränderung und die Frage dazu, was hat sich verändert? Beispielsweise, was hat sich im Team verändert? Im Rahmen einer Teamentwicklung wäre so eine Frage denkbar. Die Sache wäre hier das Team und die Dynamik wäre dessen Veränderung. Was hat sich verändert? Oder konkret, was hat sich im Team verändert? Das wäre also eine Frage, die unten rechts zu vermuten wäre. Damit haben wir mal die zwei Dimensionen der Sache beleuchtet, nämlich die Sache an sich statisch ohne Zeitverlauf und die Veränderung der Sache im Zeitverlauf. Ja, man könnte ja auch unten links das Team einbauen, also unten links, wo die Sache statisch ist. Was beobachtest du vom Team? Oder was hast du vom Team beobachtet? Unten links und unten rechts, wie hat sich das Team verändert oder was hat sich am Team verändert oder welche Beobachtung hast du zur Veränderung am Team festgestellt? Und auch hier lässt sich wieder tief bohren natürlich, was hätte es denn noch für Unterscheidungen geben können, wie hättest du das noch bezeichnen können, um hier einfach den Möglichkeitenraum zu vergrößern. Nun habe ich festgestellt, dass bei diesen Unterscheidungsfragen durchaus der Kontext eine Rolle spielen kann, die Umwelt, wenn man so möchte, die ja für den Beobachter erster Ordnung teilweise, aber für dich, für den Beobachter zweiter Ordnung natürlich relativ transparent darliegen kann. Das heißt also, die Frage, in welchem Kontext, in welchem Umfeld oder in welcher Umwelt der Beobachter seine Beobachtung durchgeführt hat, kann weitere Erkenntnisse bringen. Es muss nicht sein, aber es kann und deshalb möchte ich dir diese Fragen zum Kontext, zu den Rahmenbedingungen auch noch mitgeben. Oben links haben wir es also mit einer statischen Sache zu tun und die Frage ist, in welchem Kontext, in welchem Rahmen wurde diese Sache beobachtet? Also die konkrete Frage wäre, in welchem Rahmen hast du das beobachtet? In welchem Rahmen hast du das beobachtet? Mit Rahmen hier Kontext, Situation, Umfeld, was eine Rolle spielen kann. Beispielsweise könnte eine Antwort sein, ja, die Situation war entspannt oder angespannt. Und nun könnte man jeweils die andere Frage stellen, hättest du denn andere Unterscheidungen getroffen oder andere Bezeichnungen, wenn beispielsweise anstatt einer entspannten Situation eine angespannte Situation vorgefunden wäre, was sind deine Hypothesen dazu oder genau andersherum? Und auch oben rechts ergibt sich dann die Frage, in welchem Rahmen hat sich das verändert? In welchem Rahmen hat sich das verändert? Also auch hier wieder die Frage nach dem Kontext, nach dem Rahmen, nach dem Umfeld der Veränderung. Also beispielsweise könnte man auch hier zum Team wieder die Frage stellen, in welchem Rahmen hat sich das Team verändert? In welchem Rahmen hat sich das Team verändert? Das heißt, welche Rahmenbedingungen waren notwendig, dass sich das Team verändert hat? Beispielsweise in einem geschützten Raum. Oder auch, welche Rahmenbedingungen hast du beobachtet, dass sich das Team nicht verändert hat? Beispielsweise mit Kundenkontakt oder weil Kunden involviert waren, da gab es Schwierigkeiten, solche Dinge anzusprechen. Nur mal als Beispiel. Da hat sich das Team politisch verhalten, hat nicht alles auf den Tisch gelegt oder sowas. Man kann hier den Rahmenbedingungen oder die Rahmenbedingungen abklopfen, die dazu geführt haben, dass es beispielsweise Veränderungen positiv gegeben hat oder auch Veränderungen nicht gegeben hat, die man gern gehabt hätte. Und auf der linken Seite im Quadranten kann man Rahmenbedingungen zu Sachen hinterfragen, die man unter den einen Rahmenbedingungen vielleicht ganz anders beobachtet hat, als man sie unter anderen Rahmenbedingungen beobachtet hätte. So, also ein relativ kompliziertes Konstrukt. Ich hoffe, ich konnte es dennoch halbwegs plastisch rüberbringen. Das heißt, unten links haben wir die statische Sache und oben links haben wir die Sache in ihrem Rahmen, in ihrem Kontext, die man beleuchten kann. Unten rechts haben wir eine Veränderung und oben rechts haben wir die Veränderung in ihrem Rahmen, in ihrem Kontext, in ihrem Umfeld, die man hinterfragen kann. Immer kann man die Beobachtung so hinterfragen und die ja etwas komplexere Angelegenheit ist, den Kontext einzubeziehen. Das lässt aber weitere Erkenntnisse zu. Also nur mal als Beispiel, wenn die Situation entspannter gewesen wäre, dann hätten wir uns gegebenenfalls anders entschieden. Oder wenn wir in unserer Organisation eine bessere Fehlerkultur hätten, dann hätte diese Sache vielleicht nicht zum Streit geführt und sowas lässt sich dadurch herausfinden. Also spannende Fragen zu Unterschieden und durch die Konfrontation des Beobachters erster Ordnung mit diesen Fragen kann er seine eigene Beobachtung relativieren und zum Ergebnis kommen, dass er jeweils auch anders hätte unterscheiden können. Und das finde ich jetzt einen doppelt positiven Effekt. So habe ich es jedenfalls beobachtet. Wenn ich dem Beobachter erster Ordnung, in unserem Beispiel sind wir ja die Beobachter zweiter Ordnung, wenn du also den Beobachter erster Ordnung mit deinen Unterscheidungsfragen konfrontierst, passiert zweierlei. Durch seine Antworten kannst du das Kundensystem, das Zielsystem besser erkunden. Das heißt, du bekommst wertvolle Informationen, die vielleicht für die weiteren Schritte in deinem Prozess als Beobachter zweiter Ordnung oder auch als Handelnder, als Prozessbegleiter beispielsweise hilfreich sein können. Du erfährst also was vom Kundensystem, welches deinen weiteren Prozess im positiven Sinne beeinflussen kann, weil du damit ganz neue Erkenntnisse erlangst. Aber, und das ist der Sekundäreffekt, der oftmals noch wichtiger ist wie der eigentliche Primäreffekt, das Kundensystem wird durch die Fragen, die du stellst, darauf hingewiesen, dass es ja auch andere Unterscheidungen und Bezeichnungen geben könnte oder gegeben hätte. Und damit kann der Kunde, dein Kunde, der oder die Person, der du diese Fragen stellst, darüber nachdenken, warum sie sich so entschieden hat, so unterschieden hat, so bezeichnet hat und nicht anders. Alleine durch das Vergrößern dieses Möglichkeitenraums schaffst du für das Kundensystem neue Möglichkeiten und oftmals ist diese Intervention damit schon völlig ausreichend, um gruppen- oder teamdynamische Prozesse einzuleiten, einfach mal andere Wege zu gehen, die besser funktionieren könnten. So, zum Abschluss dieser spannenden Episode, ich hoffe jedenfalls, dass sie für dich spannend war, noch einen letzten Gedanke, der das Ganze nochmal auf eine andere Dimension hebt. Vielleicht magst du diesen Gedanke noch mit in deine Überlegungen einbeziehen. Den Quadranten, den wir uns vorgestellt haben, der hat nämlich noch eine Zeitdimension, nämlich eine Vergangenheit, eine Präsenz und eine Zukunftsdimension. Alle Fragen, die ich dir gezeigt habe, waren im Präsens, im Jetzt gestellt. Und du kannst alle Fragen auch in die Vergangenheit ziehen und du kannst alle Fragen in die Zukunft schieben und damit nochmal eine andere Situation von Fragen konstruieren. Also das heißt beispielsweise im unteren linken Quadrant, dort wo die Frage hieß, was hast du beobachtet, könntest du die Frage stellen, was hattest du beobachtet zum entsprechenden Zeitpunkt in der Vergangenheit, also aus dem Präsens in das Präteritum gehen, in die Vergangenheit. Was hattest du beobachtet zu diesem Zeitpunkt? Oder was würdest du beobachten, wenn dies und das vorliegen würde? Das heißt also, auch diese Frage lässt sich in die Zukunft verschieben. Auch die dynamischen Fragen lassen sich durchaus mit etwas Wortgewalt in Vergangenheit und Zukunft verschieben. Die Präsenzfrage ist, was hat sich verändert? Die Vergangenheitsfrage ist, was hatte sich verändert? Und die Zukunftsfrage, was würde sich verändern? Also hier siehst du schon, all die Fragen, die ich dir vorhin im Präsens gegeben habe, lassen sich mit dieser Idee nochmal zusätzlich in die Vergangenheit und in die Zukunft schieben. Und damit hast du anstatt dieser 4 Fragen dann in der Summe 12 Fragen, die sich daraus ergeben. 12 Unterscheidungsfragen, die dir helfen können, anderen zu helfen, ihre Beobachtungen zu hinterfragen, mit dem Effekt, das System besser zu verstehen und mit dem Sekundäreffekt, der oftmals der wichtigere ist, dass das Zielsystem sich selber die Frage stellt, ja, warum habe ich das eigentlich so unterschieden und bezeichnet? Bei der Anwendung von Unterscheidungsfragen wünsche ich dir sehr viel Erfolg. Bleib interessiert und neugierig, dein Heiko.